Ja, ich möchte euch auch ganz herzlich grüßen im Namen Jesu. Und wir haben heute ja schon ganz viel gehört. Ich mag ja auch, obwohl ich stimmlich nicht so gut begabt bin, habe ich ja schon öfter gesagt, mag ich natürlich Lobpreis und was ihr, wie ihr verköstigt worden seid in Geislingen, das habe ich schon auf Facebook auf der Seite vom Reinhard gesehen. Also das war, hat lecker ausgesehen. Mit meiner Predigt ist es so, es gibt ja, wenn wir am Sonntag Mittagessen, gibt es ja so Sonntagsbraten, das, was wir halt präferieren. Und ab und zu ist auch gesund, wenn man eine Gemüsesuppe isst. Und ich würde jetzt meine Predigt eher in die Kategorie Gemüsesuppe einreihen wollen. Also ich mut euch heute etwas zu. Also meine Predigt ist keine Zumutung, sondern ich möchte euch etwas zumuten. Die letzten zwei Predigten, die ich hier bei euch gehalten habe, ging es ja um Identität. Und aufbauend auf dem geht es mir darum, dass wir in unserem Leben geistlich reif werden. Das ist ja so die Herausforderung. Ich habe es in verschiedenen Predigten schon gesagt. Ich bin ja über 50 Jahre mit Jesus unterwegs, aber sieht man mir das an? Von meiner Ausstrahlung, wie ich mich gebe, konnte Jesus seinen Stempel auf mein Leben so gut aufdrücken? Und das finde ich nicht ganz unwichtig. Darum geht es mir heute Morgen, dass wir geistliche Reife entwickeln, also dass wir nicht stehen bleiben, sondern weil Gott ja einen Plan für unser Leben hat. Für dein Leben, für mein Leben. Und wir sind ja nicht nur erlöst, dass wir unsere täglichen Probleme lösen können, da hilft uns Jesus sicher auch, sondern durch den Glauben an Jesus geht es ja auch darum, dass wir eine gesunde und umfassende Entwicklung bekommen in unserem Leben. Dass wir zu dem werden, wozu Gott uns geschaffen hat. Das ist ja Gottes Anliegen. Und ich möchte heute Morgen, danke Sabine, einen längeren Abschnitt aus der Bibel mit euch teilen und den auch vorlesen, weil wir wissen, Gottes Wort ist seine Gegenwart. Und ich bete, dass Gott es lebendig macht. Das ist eine Geschichte aus dem Alten Testament. Und da möchte ich einfach ein paar Dinge im Leben von Saul aufzeigen, was für uns relevant sein könnte. Ich lese da einen Abschnitt aus 1. Samuel 15, die Verse 27 bis 23. Ich lese aus der Neuen Leben-Übersetzung. Ich weiß, wir lieben vielleicht eher das Neue Testament, weil im Alten Testament geht es ja manchmal blutig zu und so gräuselig und wir sind es ja nicht so gewohnt, sondern wir mögen ja lieber so die Geschichten vom guten Hirten. Wir möchten immer gern so gestreichelt sein und dann um Bussi rechts, links und geradeaus. Aber die Bibel ist halt so, wie sie ist. Und ich habe ja schon mal gesagt, wenn es nach mir ging, gäbe es einige Passagen in der Bibel nicht, nämlich die, wo mich herausfordern, die würde ich auch gerne auslassen. Aber ich lese einfach jetzt mal vor, 1. Samuel 15, die Verse 7 bis 23. Dann schlug Saul die Amalekiter vernichtend von Havila bis nach Schur, das östlich von Ägypten liegt. Er nahm Agag, den König der Amalekiter, gefangen und tötete alle anderen. Saul und seine Männer verschonten das Leben von Agag und behielten die besten Schafe und Rinder, die fetten Kälber und Lämmer ein. Überhaupt alles, was ihnen wertvoll erschien. Sie töteten nur, was nutzlos oder von minderer Qualität war. Da sprach der Herr zu Samuel: Ich bereue, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er ist mir nicht treu gewesen und hat mir wieder nicht gehorcht. Darüber war Samuel so tief erschüttert, dass er die ganze Nacht zum Herrn schrie. Früh am nächsten Morgen machte sich Samuel auf die Suche nach Saul. Jemand sagte ihm, Saul ist nach Karmel gegangen, um sich dort ein Siegesdenkmal zu richten. Dann ist er weitergezogen nach Gilgal. Als Samuel ihn schließlich fand, begrüßte Saul ihn. Der Herr segne dich, sagte er. Ich habe den Befehl des Herrn ausgeführt. Woher kommt dann das Blöken der Schafe und das Gebrüll der Rinder, das ich höre? Wollte Samuel wissen. Meine Männer haben sie von den Amalekitern mitgebracht. Sie haben die besten Schafe und Rinder verschont, gab Saul zu. Aber sie wollen sie dem Herrn, deinem Gott, als Opfer darbringen. Alles andere haben wir vernichtet. Da sagte Samuel zu Saul: Hör auf damit. Vernimm, was der Herr mir letzte Nacht gesagt hat. Sprich, erwiderte Saul. Samuel sagte zu ihm, obwohl du vielleicht selbst gering von dir dachtest, bist du aber der Anführer der Stämme Israels geworden. Der Herr hat dich zum König über Israel gesalbt. Und er hat dir einen Auftrag erteilt und dir befohlen, geh und töte die Sünder, die Amalekiter, kämpfen gegen sie, bis alle vernichtet sind. Warum hast du dem Herrn nicht gehorcht? Warum warst du auf Beute aus und hast genau das getan, was der Herr dir verboten hat? Aber ich habe dem Herrn gehorcht, beharrte Saul. Ich habe den Auftrag, den der Herr mir gab, erfüllt. Ich habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und alle anderen Amalekiter habe ich getötet. Dann haben meine Männer die besten Schafe und Rinder als Beute mitgenommen, um sie dem Herrn, deinem Gott, in Gilgal zu opfern. Aber Samuel entgegnete, was gefällt dem Herrn mehr, deine Brandopfer und Opfergaben oder dein Gehorsam gegenüber seiner Stimme? Ihm zu gehorchen ist viel besser als ein Opfer darzubringen. Auf ihn zu hören ist besser als das Fett von Widdern. Auflehnung ist so schlimm wie die Sünde der Zauberei und Eigensinn so schlimm wie Gott Götzendienst. Weil du dich vom Wort des Herrn abgewandt hast, hat er sich nun auch von dir abgewandt. Jetzt denkt ihr sicher, was ist denn das für eine Sonntagmorgenspredigt? Da spricht er vom Saul, da liest vom Samuel und vom Saul vor. Und dennoch so ein schrecklicher Kriegstext, was hat es mit uns allen zu tun? Aber ich möchte zuvor noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir auch aus den Geschichten der Bibel Wahrheiten für uns herauslesen können. Herr, danke, dass du uns heute Morgen ermutigst, dass wir geistig reif werden und dass wir reflektieren, was wir von dir und deinem Wort lernen können. Amen. Es war ja ein ereignisreicher Tag, der da war. Und es ging eine ereignisreiche Schlacht, die voranging im Leben von diesem König Saul. Aber der Text macht auch deutlich, was wirklich in seinem Leben vorhanden war. Und wenn wir jetzt an die Erwählung denken, wie ist denn Saul überhaupt berufen worden, dann können wir feststellen, der hatte viele menschliche Vorzüge. Er war einen Kopf größer als alle anderen. Er war so schön wie niemand anderes. Er war ein staatlicher Mann, würde man heute sagen. Aber nicht nur das, er hatte sogar eine göttliche Erwählung und eine göttliche Berufung. Im 1. Samuel 9, 17 und in Kapitel 10, Vers 6 lesen wir Folgendes. Als Samuel Saul bemerkte, sagte der Herr, das ist der Mann, den ich dir angekündigt habe. Er würde über mein Volk herrschen. Und in Vers 6 im 10. Kapitel, zur gleichen Zeit wird der Geist des Herrn, also über Saul, mit Macht über dich kommen und du wirst mit ihnen zusammen prophetisch reden. Du wirst in einem anderen Menschen verwandelt worden. Also hier sehen wir die Berufung, die Salbung Gottes war auf seinem Leben. Haben wir das klar? Also Gott hat ihn berufen, er hatte menschliche Vorzüge, er hatte eine göttliche Berufung und die Salbung Gottes war auf seinem Leben. Und mit dieser Erfüllung im Heiligen Geist hatte er jetzt Kühnheit und Kraft bekommen durch die Salbung, die er vorher nicht hatte. Also Gott war mit ihm, das haben die Leute gespürt, gemerkt und gesehen. Und wenn man miterlebt, dass Gott mit einem Menschen ist, wie hier im Beispiel von König Saul, dann weckt es ja Vertrauen. Und die Leute haben das gespürt. Also dieser Saul, der hat eine Berufung. Der wurde gesalbt zum König, weil wir einen König wollten. Und im 11. Kapitel können wir dann von ihm lesen, im 7. Vers und folgende. Er schlachtete zwei seiner Rinder und zerstückelte sie. Dann schickte er Boten mit den Fleischstücken in alle Gebiete Israels und ließ überall ausrichten. Wer nicht mit Saul und Samuel gegen die Ammoniter in den Krieg zieht, dessen Rinder sollen genauso zerstückelt werden. Als das Volk merkte, dass der Herr durch Saul sprach, erschrak es und meldete sich geschlossen zum Kampf. Als er das geschafft, das Volk zu einigen und hinter sich zu ziehen. Er war noch nicht groß als König bekannt, aber als das Volk bedroht wurde und er gesagt hat, jetzt kommen alle Mann an Deck, jetzt braucht es jeden Einzelnen von euch, wie wir es auch gelesen haben, hat er das ganze Volk vereint und in die Schlacht geführt. Eigentlich unglaublich, dass ihm das gelungen ist. Aber wenn wir die Geschichte ist, wie ich sie jetzt gerade eben auch noch vorgelesen habe, aus dem 15. Kapitel, dann erkennen wir, was nach den Siegen passiert ist und was bei ihm deutlich wird, dass er eigentlich geistlich gar nicht reif war, weil er hat ja Gott nicht gehorcht. Oder anders ausgedrückt, er war ein geistlicher Riese mit einer unterentwickelten Seele. Samuel fragt ihn, warum hast du dem Herrn nicht gehorcht? Aber der Saul sagt, ich habe doch dem Herrn gehorcht. Denn dann haben meine Männer die besten Schafe und Rinder als Beute mitgenommen, um sie den Herrn, deinem Gott, in Gilgal zu opfern. Er hat den klaren Befehl, alles zu vernichten. Ob uns das jetzt gefällt oder nicht, ist eine andere Geschichte. Aber das war der Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Und dann kaschiert er das so schön, ja, wir haben ja nur die Besten aufgehalten, damit wir dir Gott ja auch ein Opfer bringen können. Und dann kann man sich fragen, warum war der Saul jetzt ungehorsam? Was war denn sein wirkliches Problem? Und man kann sehen, was Saul gefehlt hat, war eine gesunde Identität und eine wirkliche Stärke. Könnt ihr euch an die Predigt Identität erinnern? Gott hat gute Gedanken mit uns. Und als seine Männer dann kamen und gesagt haben, wir können es doch auch so machen, wir können doch die besten Rinder behalten, dann können wir sie Gott opfern und wir haben auch noch was zum Essen davon. Dann hat Saul gesagt, okay, wegen euch mache ich das so. Aber zwischen dem, was Menschen sagen und was Gott sagt, ist ein riesengroßer Unterschied. Saul fehlte die innere Stärke, das zu tun, was Gott ihm gesagt hat. Weil in Vers 11 haben wir im 15. Kapitel gelesen, ich bereue es, dass ich Saul zum König gemacht hat, sagt Gott. Er ist mir nicht treu gewesen und hat mir wieder nicht gehorcht. Und vielleicht sind wir auch geneigt und denken, aber das ist doch gar nicht so schlimm, was der gemacht hat. Die Leute haben es doch gut gemeint, aber für Gott war es ein Ungehorsam. Und man kann annehmen, dass Saul so eine tiefe, ehrfürchtige Beziehung zu Gott gefehlt hat. Vielleicht hat er gedacht, es ist ja schon okay, wenn ich Gott ein Opfer bringe. Der wird dann schon ein Auge zudrücken, dass ich ihm nicht seinen Befehl nicht ganz gehorcht habe. Und er hat wahrscheinlich keine tiefe und persönliche Beziehung zu Gott gehabt, wo Gott ihn führen, leiten und korrigieren konnte. Also Saul ist nicht an seinem Äußeren gescheitert, nicht mal an seinen menschlichen Qualifikationen, nicht einmal an seiner geistlichen Vollmacht, denn er war ja von Gott gesalbt, sondern an seiner unterentwickelten Seele. Er war ein geistlicher Riese, aber in seinem Innern unreif. Saul hatte die Beziehung zu Gott vernachlässigt, in der Beziehung, wo Gott zu ihm reden könnte. Also wir sehen, er war geistig unreif, würden wir sagen. Da habe ich mir natürlich die Frage gestellt, was wären denn bei mir, was wären denn bei uns so Zeichen von geistlicher Unreife? Also wir wissen ja, dass bei Männern immer noch das Kind immer irgendwo drin steckt. Das Kind im Manne, sagt man. Manche Leute kommen ja auch nicht aus der Pubertät raus. Aber im Geistlichen müssen wir ja Wachstumsschritte machen. Wir sind Säuglinge, wir werden Kinder, wir werden Teenager, wir werden junge Männer im Glauben und dann auch Väter in Christo. Das ist ja das Ziel, das Gott mit uns hat. Was sind aber so Symptome, dass Menschen vielleicht unreif sind geistlich? Und wenn wir das jetzt benennen wollen und anschauen, dann können wir feststellen, wie wir es auch im Leben vom Saul sehen, dass die meisten Menschen sich dem gar nicht bewusst sind. Saul war nicht bewusst, was in seinem Leben wirklich los war. Geistig unreif zu sein, bedeutet, man benutzt Gott, anstatt ihm nachzufolgen. Vielleicht hat Saul das auch gar nicht bewusst gemacht. Er hat Gott benutzt für seine Erfolge, für seine Siege, für sein Ansehen. Er konnte ja den Leuten sagen, ich bin ja gesalbt von Gott, Gott ist mit mir. Und sicher hat Saul auch gebetet und gefleht, Herr, gib mir den Sieg über die Ammoniter, gib mir den Sieg über die Amalekiter. Die haben doch meinem Volk Schaden zugefügt. Noch nie haben wir gesiegt mit ihnen. Bitte komm uns zu Hilfe. Und Gott hat ja geholfen. Er hat sie besiegt. Aber Gott zu benutzen, also statt ihm zu folgen, bedeutet, dass wir Gott einfach brauchen, damit er uns hilft. Natürlich macht Gott es. Natürlich will er gerne helfen. Aber er möchte doch mehr mit uns. Er möchte in Beziehung mit uns leben. Und die Frage an uns ist, kennst du Jesus? Kennst du ihn wirklich? Und haben wir auch die Momente, wo wir das so haben, wie es der Hiob gesagt hat, ich hatte dich nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Und deshalb habe ich mir, wie ich am Anfang gesagt, die Frage gestellt, sieht man mir das an, dass ich mit Jesus unterwegs bin? Sieht man das in meinem Charakter, in meinem Handeln, in meinem Tun vor allen Dingen und Tun und in meiner Gesinnung? Man kann Gott benutzen, ohne dass man wirklich will, dass er uns führt. Dann betet man sogar, vielleicht um Gnade, macht eine Fürbitte für Menschen. Aber letztlich ist dann das Gebet so, Herr, segne meine Pläne. Ich habe mir da einen guten Plan ausgedacht und jetzt wäre es noch schön, wenn du mich segnest. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das ist uns doch allen schon passiert. Und dann sagen wir, aber ich erzähle ja auch von dir, Jesus. Oder ich mache es ja für dich, Herr, aber das ist jetzt mein Plan. Es wäre gut, wenn du ihn segnen würdest und mir Gunst und all die Dinge gibst. Anstatt zu beten, Herr, segne mich, damit ich deine Pläne umsetzen kann. Ein weiteres Zeichen für geistliche Unreife wäre, wenn man seine eigenen Gefühle ignoriert. Also Saul hat gar nicht gemerkt, warum er mehr auf das Volk gehört hat wie auf Gott. Warum? Weil er Angst hatte vor den Menschen. Und wir, also ich kenne das, ich kenne Menschenfurcht. Ihr seid ja ein Lahmutiger wie ich, das ist super. Ihr kennt es natürlich nicht, aber ich möchte es trotzdem kurz erwähnen. Warum hat er auf die Menschen gehört? Er hatte Angst vor ihnen, vor den Menschen. Martin Luther sagte einmal, wer Gott fürchtet, fürchtet keine Menschen mehr. Das ist mal eine Aussage, die fordert uns heraus. Und bei Saul kann man in der Geschichte einfach, in seiner Geschichte, die könnt ihr gerne im 1. Samuel-Buch weiterlesen, können wir in seinem Leben einfach sehen, dass er aus Angst gehandelt hat, anstatt sich der Angst zu stellen. Gott versteht doch, wenn ich Angst habe. Ich kann doch mit meiner Angst zu ihm kommen. Das Leben ist ja nicht nur ungefährlich. Das Leben hat Herausforderungen. Aber Saul hat sich dieser Angst nicht gestellt. Er hätte doch sagen können, dass ich Angst davor habe, den Menschen zu sagen, was jetzt richtig und gut ist. Er hatte Angst und hat gedacht, was würden die Menschen dann über mich denken, wenn ich jetzt ihnen entgegentreten muss und sagen, ihr habt euch eingesetzt, ihr habt mitgekämpft, ihr habt einen tollen Job gemacht. Liebes Lobpreisteam, ihr habt auch einen tollen Job gemacht. Vielen Dank auch an der Stelle noch dafür. Ihr habt mitgekämpft. Aber Gott will was anderes. Er will, dass wir nichts mit nach Hause nehmen, sondern dass wir seinen Befehl ausführen, sein Gebot. Denn wer sagt schon nach einer siegreichen Schlacht gerne, dass er Angst hat? So wie nach einer Predigt. Ich habe Angst. Herr Thomas, was ist los mit dir? Geben wir das gerne zu? Aber er hat es nicht gesehen und mit Gott hätte er die Angst überwinden können. Und siegen können. Und geistig unreif zu sein, bedeutet auch für uns, dass man Angst, Wut, Zorn und Traurigkeit als unbedeutend abtut. Vielleicht schämen wir uns, dass wir zornig werden. Also ich kenne das. Sieht man mir vielleicht nicht an, aber ich kann richtig zornig werden. Es brodelt ja nicht nach außen, sondern hier drinnen, tief drinnen rumort. Und es gibt einen Zorn, der ist echt super. Ich mag keine Ungerechtigkeiten. Aber wenn ich zornig bin, darf ich nicht mit Menschen reden, die mich aufgeregt haben. Weil sonst muss ich mich nicht entschuldigen für dass ich was gesagt habe, sondern wie ich es gesagt habe. Aber ich muss die Gefühle doch zulassen und darf sie vor Gott bringen. Ich muss mich doch nicht schämen. Ich habe Angst, ich habe Zorn, ich habe Wut, ich bin traurig. Das sind doch alles ganz normale Dinge. Aber geistig reif zu sein bedeutet, ich bringe sie vor Gott. Und ich brauche mich vor Gott doch nicht verstecken. Er kennt mich ja sowieso zutiefst. Geistig unreif zu sein bedeutet auch für manche Menschen, dass sie die falschen Dinge loslassen. So eine Art falsche Selbstsucht. Es gibt so viele Dinge, die sind gut für uns, die sollten wir genießen, die auch in den Augen Gottes gut sind. Zum Beispiel ein Spaziergang in der Natur, Erholung der Seele, ein guter Freund, ein gutes Buch. Das gehört auch alles zum Leben. Das Einzige, was wir aufgeben sollen, ist, dass wir überheblich sind und unbelehrbar. Geistig unreif handeln wir auch, wenn wir die Auswirkung der Vergangenheit auf unser heutiges Leben nicht erkennen. Also Saul hat nicht verstanden, Gott nimmt ihn in Situationen mit, damit er in seiner geistigen Entwicklung vorwärts kommt. Das war Gottes Plan. Er wusste ja, dass der Saul noch nicht fertig war als König und als Mensch. Aber Saul hat es nicht erkannt. Er hat gedacht, ich habe die Salbung Gottes, mir gelingt alles. Natürlich ist es wahr, und so sagt es auch die Bibel, dass wenn wir die Erlösung annehmen, das Alte vorbei ist. 2. Korinther 5, Vers 17, lernt man als Christ auswendig, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, Neues ist geschehen. Und in neueren Übersetzungen steht, und das gefällt mir gut, Neues hat begonnen. Das ist ein Anfang zu etwas Neuem. Das Alte ist in dem Sinn vorbei, dass die Macht der Sünde in unserem Leben gebrochen ist, dass wir den Leidenschaften und Versuchungen des Lebens, dass wir da nicht mehr drunter leiden müssen. Aber das alte Leben ohne Jesus in dem Sinn ist nicht vorbei, dass wir unsere Vergangenheit, die unser Leben geprägt hat, einfach schon verarbeitet hätten. Ich mache es am Beispiel von meinem eigenen Leben deutlich. 2024 sind meine Frau und ich in den Ruhestand gegangen, haben die Gemeindeverantwortung abgegeben. Und dann kriegst du von lieben Freunden die Idee und den Vorschlag, es wäre jetzt gut, wenn du zur Seelsorge gehen würdest. Ja, klar. Alle Dinge nochmal so reflektieren, was passiert ist. Und dann, ich bin an eine gute Adresse sind wir gegangen. Ich kam dort zur Seelsorge und ich habe mir gedacht, jetzt kommt die Seelsorge und sagt, ja, Thomas, Gemeindearbeit ist ja nicht nur einfach, sondern da gibt es ja auch natürlich nicht in La, auch nicht immer einfache Situationen, nicht nur einfache Menschen, da gibt es viele Herausforderungen und der Heiland hatte ich ganz lieb. Das war so meine Idee, dass das jetzt heute an diesem Morgen passiert. Ja, aber ich habe die Rechnung ohne meinen Chef gemacht. Der hat mir nämlich knallhart einen Spiegel vor mich gehalten und hat mir mal gezeigt, was ist dein eigentliches Problem, Thomas? Wo möchte ich dich heil machen? Ich war richtig geflasht nachher. Ich habe gedacht, was ist denn heute passiert? Und den Seelsorger hat es überhaupt nicht interessiert, dass ich Pastor war, dass ich dieses und das, völlig unten. Ich sagte, ja, Thomas, lass uns mal über dein Leben reden und gucken wir mal, was passiert. Und genau. Und weil Gott will, dass wir uns geistig reif werden, dass wir Dinge, die für uns ungut sind, das macht er aus Liebe, die ungut für uns sind, dass Gott die korrigieren kann. Und dass ich altes, vergangenes Gemeindearbeit ein Stück weit auch hinter mir lassen muss. Aber auf eine ganz andere Weise, wie ich gedacht habe. Weil ich manchmal so selbstverliebt, ja, ich bin halt doch der Ärmste. Und ja, ihr wisst ja, ja, kennt ihr natürlich nicht, aber mir ging das so. Sondern dass wir es zulassen, dass Gott auch uns verändert. Dass wir uns diesen Dingen stellen und bekennen und sagen, Herr, wie willst du dieses Alte, das ich immer noch in mir spüre, verändern, durchdringen durch das neue Leben in dir? Geistig unreif ist auch, wenn wir Dinge in heilige und weltliche Bereiche aufteilen. Also heilig ist, wenn man am Sonntagmorgen im Gottesdienst sitzt, in die Gebetsstunde geht, in die Kleingruppe geht, Bibel liest, ein Traktat verteilt und heilig aussieht. Wie das geht, weiß ich zwar nicht, aber soll so gehen. Aber viele Menschen können sich nicht vorstellen, dass es genauso heilig sein kann, Sport zu treiben, einzukaufen, Zeit mit der Familie zu bringen, am Familientisch zusammen zu sein, Konflikte zu lösen und zur Arbeit zu gehen. Weil die Bibel macht es sehr deutlich, unser eigentlicher Gottesdienst findet ja nicht nur am Sonntag statt. Die Bibel hat eine ganzheitliche Sicht. Sie sagt, mein ganzes Leben darf und soll ein Gottesdienst sein. Und manchmal erleben wir es so, dass wir lieber Dinge für Gott tun, anstatt in beständiger Gemeinschaft mit ihm zu leben. Gerade so die, wo so energievoll unterwegs sind. Und wer hat sich nicht schon dabei ertappt, wenn er etwas Gutes getan hat, tolle Emotionen hatten, dass er gemeint hat, meine Beziehung zu Gott ist super. Jetzt muss Gott mit mir zufrieden. Jetzt habe ich ja, was ich war, auf der Straße abgesungen, habe Lieder, Traktate verteilt, habe ein Zeugnis gegeben, war nett zu meiner Nachbarin, wirklich tolle Dinge, gute Dinge getan. Jetzt ist die Beziehung zu Gott wirklich gut. Aber was Gott nicht möchte, ist, dass wir Gutes tun, um unser Gewissen zu beruhigen. Sondern aus einem beruhigten Gewissen Gutes zu tun und in beständige Gemeinschaft mit ihm zu leben. Und dass genau Gott genauso glücklich mit uns ist, mit mir und dir ist, oder mit mir ist und dir ist, wenn ich zu Hause im Liegestuhl liege. Genauso wie wenn ich hier vorne predige. Ein weiterer Aspekt, was auch geistliche Unreife zeigt, ist, dass wir Konflikte vergeistlichen. Da gibt es für viele Christen nur einen Satz, das ist der Teufel. Aber die meisten Probleme, die wir haben, kommen nicht wegen dem Teufel, sondern weil Dinge in unserem Leben noch nicht ganz geheilt sind. Oder weil wir Schwachheit und Versagen verstecken möchten. Wie beim Saul, der hat nicht zugeben wollen, dass er vor den Leuten Angst hat. Oder Angst vor seiner Position oder Angst, Volk zu leiten. Zeichen von geistlicher Unreife wäre auch, sich zu viel vorzunehmen. Gerade Menschen, die immer mit 150% unterwegs sein wollen, man nimmt sich zu viel vor, man kann nicht Nein sagen, das kenne ich von mir auch. Und ein weiterer Aspekt von geistiger Unreife ist, wenn man sich mit anderen vergleicht. Kommt nie gut. Es gibt immer einen, der besser ist in irgendwas wie du. Es gibt natürlich auch manche Menschen, die können es nicht so gut wie du. Das fängt ja an bei ganz vielen Dingen. Und es gibt ja Dinge, die können wir wirklich gut und manche Dinge, die strengen uns halt an. Aber da muss ich mich nicht mit anderen vergleichen. Ist doch schön, dass Menschen besser singen können wie ich. Ist doch toll. Im Leben von Saul können wir das so sehen. Als er davon hörte, dass ihm die Leute zujubelten, da hat sein Herz auch gejubelt. Weil sie sagen, Saul hat 1000 Mann geschlagen. Das war gut für sein Ego, für seine Seele. Aber dann kommt der Nachsatz, aber David hat 10.000 geschlagen. Und von dem Tag an war er eifersüchtig auf David. Anstatt sich zu freuen, zu sagen, hey, da ist ein Mann Gottes, denn der ist auch gesalbt von Gott, der hat. Statt sich zu freuen, war er eifersüchtig, ein Leben lang bis zu seinem Tod. Vielleicht findest du ja dich auch in irgendeinem dieser Symptome. Das zeigt nur, dass Gott uns in den Prozess mitnehmen möchte. Und ich möchte folgendes Bild dazu benutzen, das diesen Prozess deutlich macht. Das Bild vom Eisberg. Das, was wir sehen, sind 10% vom Eisberg. Die anderen 90% sind unter Wasser. Nur die Dinge unterm Wasser tragen das, was wir oben sehen. Logischerweise. Also wir sehen nur, was oben herauskommt. Auf unser Leben bezogen bedeutet es, das, was in unserem Herzen ist und schlussendlich in unserer Seele vor sich geht, Und auch was an Substanz in unserem Leben sichtbar wird, was Menschen sehen und erleben, das ist das, was man nicht sieht. Zehn Prozent sieht man nur, was man oben ist. Aber was verborgen ist, das ist ja unser Leben und unsere Substanz. Und mit diesen 90% beschäftigen wir uns nicht so gerne. Und wenn wir dann bewusst werden, dass Gott uns verändern und helfen möchte, was da alles noch in uns steckt, was Erneuerung und Veränderung braucht, dann haben wir meistens Angst. Also mir geht es manchmal so, wenn ich das Wort Gottes liest und da stehen so tolle Sätze drin, so, wenn dich einer auf die Backe schlägt, dann gib ihm auch noch die linke. Sollst du auch deine Feinde lieben, deinen schwierigen Chef, den sollst du auch noch segnen. Wenn Gott da einen Finger drauf legt und du merkst, das hat jetzt was mit deinem persönlichen Leben zu tun, und Jesus sagt, ich meine eigentlich jetzt dich an der Stelle, nicht irgendjemand, nicht deine Frau, nicht deine Kinder, nicht die Gemeinde, sondern Gott meint dich. Da brauchst du Veränderung. Oder wenn du eine schwierige Situation hast und du merkst, du bist innerlich am Explodieren und es kocht so in dir und du in Gefahr bist, dass der Sargdeckel ausspringt und der alte Mensch wieder rauskommt, das macht vielleicht auch Angst. Und was machen Menschen dann, wenn sie Angst haben? Sie verstecken sich. Ich möchte mit euch noch kurz in den Garten Eden gehen. Als Adam sich zum ersten Mal nackt sah, er war ja vorher auch schon nackt, aber seine Identität war ja von der Herrlichkeit Gottes durchdringen. Aber als diese durch die Sünde weg war, dann hat er sich vor Gott geschämt. Und als Gott kam, hat er sich versteckt. Und hat Gott gesagt, ich will nicht, dass du mich so siehst. Das ist mir unangenehm. Aber das Angenehme oder das Gute an Gott ist doch, dass wir uns nicht schämen brauchen. Und er weiß ja, dass wir alle irgendwo betroffen sind. Er weiß alle Spuren unserer Vergangenheit, die Spuren in unserer eigenen Seele, die wir in uns tragen. Aber die Bibel sagt, Gott will ein wunderbares Werk tun. Was hat er gemacht? Er hat Adam und Eva nicht nackt gelassen, sondern hat ihnen ein Kleid gemacht. Und Gott lässt keinen Menschen bloß, möchte nicht, dass wir Menschen uns bloß vorkommen, nackt vor ihm stehen, sondern er will uns helfen, dass wir geistig reif werden. Denken wir doch, wie Gott uns sieht. In Markus 6, 34 steht, als Jesus aus dem Boot stieg, erwartete ihn eine riesige Menschenmenge. Er hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb nahm er sich Zeit, sie vieles zu lehren. Also Jesus sieht die Menschen, sieht uns mit anderen Augen, als wir Menschen, als Menschen es können. Die Jünger haben wahrscheinlich nur wieder die Leute gesehen, die wollen jetzt wieder alle was von Jesus. Aber Jesus hat anders reagiert, ihn jammerte die Leute, er hatte Mitleid mit ihnen. Er sah, was in den Menschen vor sich ging. Er hat nicht nur die 10% gesehen, die sichtbar waren, sondern die 90%, die in ihrem Inneren waren. Es ist doch gut, dass wir auf einen barmherzigen Gott treffen und finden dürfen. Wir dürfen auf die Barmherzigkeit Jesu bauen, nicht leichtfertig, aber unter der Last, wenn ich merke, da brauche ich Veränderung, darf ich zu Jesus kommen, weil wir wissen, er ist gnädig und barmherzig. Das lesen wir in den Psalmen, ein wunderbares Liederbuch im Übrigen. Geduldig und von großer Güte. Aber wie ist unsere Reaktion, wenn wir feststellen, ich brauche Veränderung in dem Punkt. Wenn ich merke, da bin ich noch unreif, da brauche ich die Hilfe Gottes. Dann darf uns eines bewusst sein, was wir auch im Leben vom Saul gesehen haben. Gott ist nicht zuallererst wichtig, was wir tun, sondern was du bist. Und unser ganzes Leben darf aus der Kraft und in der Identität, die wir in Jesus haben, bestimmt sein. Unser Leben ist ja wie so ein Baum. Und dieser Baum bringt ja nur gute Frucht, wenn seine Wurzeln im guten und nahrhaften Boden sind. Über guten Boden kann euch der Hans viel mehr erklären wie ich, deshalb lasse ich es an der Stelle. Und Jesus, wenn er kam und predigte, hat er das ja immer gemacht, weil er Glauben in den Menschen wecken wollte. Wie oft hat er gesagt, und das ist auch mein Zuruf heute Morgen an euch, habt Glauben an Gott, vertraut ihm. Und wenn wir unsere Lebenswurzeln tief in Jesus haben, dann geschieht etwas an Auswirkungen in unserem Leben, nicht nur für unseren Dienst, sondern auch in unserem Innern, in diesen 90%, dass da etwas hinein, etwas, was unser ganzes Leben durchdringt. Wir wissen, in Jesus, das singen wir sogar, ist das Leben, sagt die Bibel, in Jesus ist Gnade, die Kraft und die Heilung. Wir lesen in den Psalmen, er sandte sein Wort und machte was? Sie gesund. Auch heute Morgen möchte Gott uns heil machen. Das bedeutet für uns auch, dass wir anfangen, in unserem Leben anders zu denken und zu sagen, was ich bin. Es hat wieder mit Identität zu tun. Denn was mein Leben ausmacht, sind nicht die 10%, die man sieht, die Menschen sehen, sondern die 90%, die in uns verborgen sind. Es wäre jetzt eine Anmaßung von mir, wenn ich jetzt sagen würde, ich kenne euch alle gut. Ich kenne euch an den Gesichtern, die meisten, manche ein bisschen tiefer. Aber wie ich wirklich ticke, würdet ihr erst feststellen, wenn ihr mit mir öfters zusammen wärt. Wie reagierte Thomas in dieser und jener Situation? Wie reagiert er, wenn es hart auf hart kommt? Wenn es mal nicht so läuft in seinem Leben? Und Gott möchte uns da helfen. Unser Leben ist ja wie ein Baum und dieser, wie gesagt, bringt nur gute Frucht. Ich muss lernen, so zu denken, wie Gott denkt. Das heißt, wir hören auf Gott und pflegen die Gemeinschaft mit Gott. Dass wir das einüben und erfragen, Herr, was willst du mir sagen? Was willst du mir durch dein Wort klar machen? Und das immer wieder beim Wort Gottes, wie es die Sabine gesagt hat. Manche lesen ja die Bibel und sagen, ich habe 2 Kapitel gelesen. Aber es geht doch nicht darum, ob du 2 Kapitel gelesen hast. Ich finde es wichtig, dass man, also jeder Christ sollte die Bibel mindestens einmal durchgelesen haben. Dass er zumindest weiß, wo was steht. Aber dafür lese ich ja nicht die Bibel, dass ich sagen kann, ich habe 2 Kapitel gelesen. Sondern es geht darum, dass wir das Wort Gottes hören, lesen und dass wir sagen, Herr, was willst du mir sagen? Wir sprechen ja richtigerweise davon, dass die Bibel ein lebendiges Wort ist. Und euch wird sicher auch schon gegangen sein, ihr kennt Passagen, die habt ihr sicher schon gefühlt 100-mal gelesen und plötzlich lest ihr ein Wort und es spricht zu euch. Was ist deine Botschaft für mich? Also nicht, dass ich lese, was könnte jetzt meine Frau, mein Sohn oder wer auch immer verändern, sondern was kann ich verändern? Was ist die Botschaft in diesem Wort an mich? Wie betrifft es mein Denken, mein Fühlen, mein Handeln, meine Pläne, meine Wünsche, meine Lebensträume? Und ihr kennt es ja sicher auch alle. Ihr kommt in eine Situation rein, die ist herausfordernd. Und dann erschreckt ihr vielleicht manchmal selber über euch, was für Gedanken ihr plötzlich habt. Vielleicht nur ein paar Zecken ist das so, aber... Das Gleiche gilt doch auch fürs Gebet. Es gibt ja viele Menschen, die haben eine Gebetsliste, die habe ich im Übrigen auch. Ist auch richtig so. Ist gut und kostbar. Aber beten bedeutet ja auch, dass ich auf Gott höre. Also was will Gott mir sagen? Also dass wir hören beten. Der Herr kennt ja meine Anliegen und dass wir sagen, Herr, rede zu mir, zu diesen 90%, erforsche mein Herz, sagt David, erkenne es und prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. so öffnen wir uns auch für das Hören auf Gott. Das bedeutet, ich muss mir Zeit nehmen. Also wenn ich Jesus kennenlernen möchte, muss ich Zeit mit ihm verbringen. Wenn ich wissen will, was Gottes Plan für mein Leben ist, muss ich auf ihn hören. Und in vielen Bereichen hat man ja so Dinge wie Meditationsübungen, weiß ich alles. Aber ich liebe es, am Morgen früh zu beten und dann mal zu schweigen, mal auf Gott zu hören. Und ich freue mich immer, dass ich auch verstehe, wenn Gott zu mir sagt, jetzt leg mal deine Gebetsliste weg, sondern Thomas, jetzt haben wir mal, es wäre doch auch komisch, wenn ich nur mit meiner Frau sprechen würde, was ich alles will und nicht will. Dann würde sie sagen, Thomas, hast du einen am Hut? Und wir sprechen auch manchmal ohne miteinander, ohne Worte. Und da darf ich mir Zeit dafür nehmen. Und auch die Beziehung mit Jesus, die wird toll, mit Jesus zu leben. Das kann ich nur empfehlen. Aber dass wir auch das wirklich genießen. Wenn ich Jesus kennenlernen will, muss ich Zeit mit ihm verbringen. Das wissen wir alle. Und von dort her ist ja stille Zeit, wie wir das nennen, ist nicht immer so still. Und es ist gut, sich Zeit zu nehmen. Dass wir nicht denken, wir sind so beschäftigt, dass wir nicht beten können. Aber ich bin gewiss auch heute Morgen, dass der, der in euch das gute Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden. Das steht in Philipper 1, Vers 6. Bis zu jedem Tag, wenn er wiederkommt. Also Gott will ein Werk an uns tun. Er will, dass wir geistig reif werden. Und er hat sich entschieden, was er anfängt, das bringt er auch zu Ende. Gott macht in unserem Leben keine halben Sachen. Dass wir in dem Prozess irgendwie stehen bleiben. Bei Gott ist es eine beschlossene Sache, was er angefangen hat, das führt er auch zum Ziel. Und das finde ich eigentlich super und wunderbar. Vertrauen wir doch Gott, dass er uns helfen will, weil er unser Bestes will, bis an dein Lebensende, wenn du vielleicht heute Morgen denkst, ja, ich habe irgendwie Sendepause mit Gott, dann vertraue doch Gott, dass er diesen Prozess nicht nur auslöst, sondern auch zum Ende führt. Die Bibel sagt es ja so, Gott nimmt sich unserer an, er kümmert sich um uns, um unsere Gefühlswelt, um unsere Gedanken, um unsere Beziehungswelt und er will ein ganzes Werk an uns tun. Und wir brauchen keine Angst haben, ihm Zugang zu geben, denn seine Liebe macht uns heil. Denn wo Jesus immer, wo er hinkam und Menschen sich ihm geöffnet haben, dann hat er sie versorgt und gesund gemacht. Also wir sehen, da gibt es Punkte in meinem Leben, da bin ich noch nicht reif. Da möchte mich Gott auf ein neues Level bringen. Dann öffne dich Gott. Denn seine Liebe macht dich heil. Und sein Anliegen ist, dass wir nah an seinem Herzen sind und dass er uns verändern kann. Und vielleicht gibt es Dinge, wo du darunter schon lange leidest, die du nicht in den Griff kriegst. Für Gott ist das kein Problem, gib es nur zu. Musst es nicht kaschieren, musst es nicht verdecken. Wenn du heute Morgen Angst hast vor einer Lebenssituation, darfst du es Gott bekennen, er hilft dir da drin. Und wenn du jemand bist, der sagt, ja, ich bräuchte jetzt auch wie ein Mose jemand, der mir die Arme stützt, dann bekenn es Gott. Wir kennen es auch den Geschwistern, die machen das gerne. Weil das ist ein Geheimnis. Immer wenn wir schwach sind, ist Gott stark. Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Weil unsere Gesellschaft sagt, ja, du musst der Starke sein. Immer alles im Griff haben. Und alt darfst du auch nicht werden, ist auch uncool. Deshalb sehen ja manche 70-Jährige wie 20-Jährige aus. Man muss sich auch fragen, ob das Sinn macht. Aber das ist jetzt nicht das Thema meiner Predigt. Das ist das Gute, dass Jesus der gute Hirte ist und ich ihm das bekennen darf und er uns heil machen möchte, weil er einen Plan und ein Bild von unserem Leben hat. Wir sind ja geprägt vom Äußeren, aber Gott sitzt tief in unsere Herzen. Und da möchte ich dich so einladen, dafür möchte ich uns bitten, dass wir nochmal aufstehen, dass wir nochmal beten zu unserem guten Gott. Und bevor wir das tun, möchte ich einfach, dass wir nochmal kurz stille werden und vielleicht möchte Gott uns ja was sagen, uns zeigen, ganz persönlich, dass wir vielleicht ihm auch die Dinge offenbaren, die unser Herz, unser Leben betreffen. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du einen guten Plan mit unser aller Leben hast und danke, dass wir die Dinge dir benennen können, wo wir noch nicht reif sind, wo wir wachsen möchten, wo wir zunehmen möchten. Ich danke dir, dass wir vor dir offenbart sind und dass wir uns vor dir nicht schämen brauchen. Herr, du bist, wie wir es heute Morgen gesungen haben, dein Blut ist geflossen, du bist ans Kreuz gegangen für unsere Schwäche, für unser Versagen, für all die Dinge, die wir nicht im Griff haben. Danke, Jesus, dass du uns heute Morgen stärkst und dass du einen Plan und ein Ziel mit unserer aller Leben hast. Danke, dass du uns heute Morgen stärken möchtest. Und Herr, danke, dass wir auch bekennen dürfen, wo wir Angst haben vor Menschen, vor Situationen, wo wir in Situationen stecken, wo wir noch keinen Weg sehen. Herr, das dürfen wir dir bekennen. Und ich danke dir, dass du der Gott bist, der Wege in der Wüste macht, dass du ein Gott bist, der die Pfade ebnet, der die Hügel erniedrigt. Ich danke dir, Jesus, und du kennst jeden Einzelnen von uns. Du weißt, was jeder heute Morgen braucht. Ich danke dir, dass du ihm begegnest, dass du deinen Finger auf jedes Leben legst und ihm Dinge zeigst, offenbarst, wo du ihn verändern möchtest, dass er dir ähnlicher wird, dass sie dir ähnlicher wird. Ich danke dir, Jesus, und dass wir unsere Versagen, all das, was uns ausmacht, immer wieder bringen dürfen und dich um dein herzliches Erbarmen bitten dürfen. Herr, das bitte ich für mich. Kennst du auch meine Schwachheiten? Danke, dass ich sie dir bringen darf. Und ich danke dir, Jesus, dass du ein guter Gott bist, ein guter Hirte und dass du auch die Gemeinde hier vor Ort segnest. Möchte ich bitten, dass du ihnen Gnade und Barmherzigkeit zuteil werden lässt, dass du sie wachsen lässt nach innen und nach außen. Ich danke dir für diesen Ort, diese Gemeinde, für diese Gastfreundschaft. Ich danke dir, dass du sie darin segnest. Amen. Amen. Gottes Segen euch. Und gutes Verdauen von der Gemüsesuppe.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Gemüsesuppe. Dann wünsche ich euch gesegnete Woche. Der Herr segne euch, behüte euch und lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Shalom.